Diese Folge wird unterstützt von Hello Agile. Hello Agile ermöglicht Freelancern und Organisationen den ersten Schritt in Richtung New Work. Dafür bieten sie Produkte und Coachings rund um das Thema Agilität an. Im Portfolio sind unter anderem Workshops zum Scrum Master, zum Product Owner und zum Lego Serious Play Facilitator. Wie das im Detail aussieht, das haben wir in Folge 87 schon mit David Hilmer besprochen. David ist der Gründer von Hello Agile und er hat da einfach ein bisschen erzählt, wie sein Weg war, wie das Ganze gegründet wurde und was man aus diesen Ausbildungen erwarten kann. Speziell für Freelancer bietet Hello Agile nun die Freelancer-Schmiede an. Damit unterstützen sie junge Freelancer und alle, die auf dem Weg dorthin sind. Das Programm richtet sich exklusiv an Freelancer und kommt mit einem 25% Rabatt auf alle Workshops von Hello Agile. Im Coaching lernst du, worauf du als Freelancer achten musst und du wirst ideal auf dein neues Leben in der Selbstständigkeit vorbereitet. Und auch nach dem Coaching wirst du bei offenen Fragen weiterhin von Hello Agile unterstützt. Alle Infos zur Freelancer-Schmiede findest du auf helloagile.de/freelancer. Der Link ist ganz oben in den Shownotes zu finden. Und das zu Hello Agile, jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 88 des Freelancer-Podcasts. Heute sprechen wir mit Dennis Fischer über seine Selbstständigkeit und sein neues Buch. Moin Dennis.
Hallo ihr zwei. Freut mich wieder für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Magst du dich einmal kurz den Hörern vorstellen und sagen, was du so machst?
Ja, gerne. Genau, Dennis, ich wohne in München, bin Trainer für Design Thinking, agile Methoden, Business Model Generation und so weiter. Bin dann jetzt in Deutschland unterwegs und gebe Workshops und Coachings. Und parallel, sprechen wir später wahrscheinlich noch drüber, habe ich in den letzten 3 Jahren einen Buchblog aufgebaut, wo ich jede Woche einen Business-Ratgeber lese und vorstelle. Da habe ich so eine kleine Sucht entwickelt und daraus jetzt auch ein eigenes Buch geschrieben, genau.
Ja, magst du mal so ein bisschen am Anfang anfangen und sagen, wie du zur Selbstständigkeit eigentlich gekommen bist?
Gerne. Also vielleicht mal ein bisschen weiter ausgeholt, ganz kurz. Ich habe genau BWL studiert, relativ klassisch, 2 Jahre in Deutschland und dann war ich 2 Jahre in Frankreich, habe da auch meinen Abschluss gemacht und bin dann nach dem Studium nach Berlin und habe in 2 Startups gearbeitet. Habe da schon so ein bisschen gemerkt, okay, ich habe keine Lust auf ein großes Unternehmen, auf einen großen Konzern, wollte wieder so ein Startup-Luft schnuppern. War beim Kochhaus, wenn ihr das kennt, hier in München gibt es ja auch eins, kommt ursprünglich aus Berlin, die verkaufen so Lebensmittel nach Rezepten sortiert. Also okay. Hast du dann so Tische, gehst rein in den Laden, hast du 15 Tische und pro Tisch dann quasi ein Rezept und alle Zutaten, die du für das Rezept brauchst.
Also was? Also HelloFresh nur analog.
Ganz korrekt, ja, genau. Und danach bin ich dann zu einem Wettbewerber von HelloFresh gegangen, das hieß damals Schlemmertüte. Unsere Schlemmertüte hieß es und da haben wir waren quasi das Original, also HelloFresh hat uns kopiert, beziehungsweise unsere Mutter, weil das kommt aus Schweden ursprünglich, das Konzept. Linas Mordkasse heißt es da und da waren die Marktführer und haben gesagt, gut, in Schweden läuft super gut, dann holen sie sich 2 VCs rein, also Venture Capital Fonds und bringen es nach Deutschland. Wir waren dann hier so der deutsche Ableger, sind parallel zu HelloFresh gestartet, aber klar, HelloFresh hat irgendwie viel, viel mehr Geld in der Hinterhand und deswegen haben wir dann irgendwann nach 2 Jahren gesagt, wir machen den Laden wieder dicht, war traurig, aber wahrscheinlich doch die bessere Entscheidung damals und dann bin ich nach München gegangen. Habe da einen festen Job angenommen bei Interhyp, ein großer Baufinanzierungsvermittler, so was ganz anderes. Und mich aber parallel immer weitergebildet, habe ich auch in der Hochschule in München so ein Programm gemacht, ein einjähriges Thema Design Thinking eben und Entrepreneurship-Methoden. Und danach wusste ich, okay, ich muss jetzt irgendwas Eigenes machen, ich wusste noch nicht was. Und dann habe ich einfach meinen Job gekündigt. Also ich hatte keine Ahnung, was danach kommt. Ich wusste nur, es wird irgendwas kommen. Habe dann da bei Interhyp gekündigt, dann noch so 6 Monate weitergearbeitet. Aber danach, ja, war ich erstmal draußen und hatte dann auch nach den 6 Monaten immer noch keinen Plan, was jetzt passiert. Bin mit meiner Freundin in den Urlaub gefahren.
Ja, klar, das ist ja die Lösung.
Erstmal Urlaub. Und genau, hab mir dann überlegt, was kommt jetzt. Und dann ging es irgendwie ziemlich schnell. Dann habe ich mit 2 Kumpels gesprochen, die beide schon als Freelancer tätig waren im Bereich eben Design Thinking, agile Methoden und so, haben da schon Workshops gegeben. Und die haben gesagt, ja, irgendwie so alleine immer aufzutreten, da kann man zwar mal sagen, man hat ein großes Netzwerk, aber man wird halt auch nicht so richtig ernst genommen, sondern ist halt immer ein einzelner Freelancer einfach. Und wie wäre es denn, wenn wir uns 3 einfach zusammenschließen und machen eine Firma auf? Und dann haben wir halt geguckt, wie starten wir jetzt damit? Wollten das jetzt nicht direkt groß irgendwie aufblähen, weil wir alle halt irgendwie gerade auch so durch diese ganzen agilen Methoden riesige Fans von Testballons sind. Und wir dachten uns halt, ja, dann lassen wir einfach mal irgendwie einen Test machen. Wir nehmen uns mal einen Kunden gemeinsam, der eine hatte zufälligerweise gerade einen Kunden akquiriert, da wurde dann nur einer bezahlt, wir haben aber trotzdem zu dritt gearbeitet. Der Kunde war total happy, weil er Geld eingespart hat, hat er auf einmal drei bekommen statt einem. Und wir haben halt einfach so ein bisschen gemerkt, wie arbeiten wir zusammen, was klappt gut, was klappt noch nicht so gut. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt weder eine Website, noch irgendwie Visitenkarten, geschweige denn noch ein Konto, auch noch keine Rechtsform. Sondern wir haben einfach mal losgelegt und haben den ersten Auftrag da gemacht. Das lief auch dann ganz gut an und haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt, ja? Wie wollen wir zusammenarbeiten und haben dann beschlossen, wir wollen schon weiter so ein bisschen Freelancer tätig sein. Und das geht halt ziemlich gut, wenn man so ein Beratungsgeschäft unterwegs ist, dann kann man eine sogenannte Partnerschaftsgesellschaft machen. Das ist eine Rechtsform, die oftmals Notare und Anwälte und so wählen. Wir aber auch, das ist quasi ein Zusammenschluss von drei Freiberuflern. Und war für uns halt optimal, weil erstens konnten wir uns einen Partner nennen und ich meine, Partner in der Beratung klingt halt immer mega wichtig, ja. Also das war auch so ein Grund und gleichzeitig hatten wir so eine Rechtsform gemeinsam, hatten halt eine Firma, haben dann auch eine eigene Website gemacht und sind halt einfach dann auf einmal doch anders wahrgenommen worden. Das war echt mega spannend, wir konnten uns auf einmal ganz andere Tagessätze durchholen, haben die anderen mir erzählt, wenn du halt als Firma auftrittst und nicht nur als einzelner Freelancer, weil die dann wissen, ah, okay, da sind ja auch noch irgendwie die Overhead-Kosten dahinter, du hast ja dann noch Buchhaltung, alles, ja, was du anfängst.
Die 300 Mitarbeiter müssen ja irgendwie durchgefüttert werden.
Ja, ganz klar. Das ist natürlich schön. von daher, nee, war das cool und es war trotzdem für uns gleichzeitig so ein Testballon. Wir haben gesagt, wir fangen einfach mal an, wir machen Projekte zusammen, aber auch alleine oder zu zweit, je nachdem, wie es halt gerade passt und legen 10% von allem, was wir verdienen, zurück. Also 10% von dem gesamten Umsatz und wenn wir dann 25.000 Euro zusammen haben, also quasi 250.000 Euro Umsatz gemacht haben, dann haben wir erstens genug Geld, um eine GmbH daraus zu gründen und zweitens aber auch schon so ein bisschen Proof of Concept, dass es irgendwie mit uns funktioniert, ja, dass es am Markt ankommt und so weiter. Und das war eigentlich so mein Weg in die Selbstständigkeit oder ins Freelancing. Ja.
Schön. Wie lange bist du jetzt selbstständig?
Das sind jetzt 3,5 Jahre, also bei 16 war das.
So, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich hätte jetzt gedacht, so, boah.
Nee,
voll der
Alter.
Nee, ich meine, der alte Hase hört jetzt auch eher auf Selbstständigkeit.
Ja, ja, nee, genau. Ja. War vor 3,5 Jahren genau, bis dahin war ich dann noch 2,5 Jahre vorher festangestellt und davor in Startups.
Ich meine, wenn man BWL was macht, dann ist das ja eigentlich voll naheliegend. Ich finde, so viele BWLer gründen irgendwas oder, ja, gut, Freelancing ist dann untypischer vielleicht, aber zumindest als Gründer irgendwie was zu bauen oder eine Idee während des Studiums oder sonst was zu machen, das ist ja irgendwie...
Total, und das Risiko ist halt eigentlich 0,0, gell? Ich habe am Anfang einen Gründungszuschuss bekommen, auch beim
cool.
Arbeitsamt und hatte dann, was waren meine Kosten? Ich weiß es nicht, nichts eigentlich. Also ich habe meinen Laptop weitergenommen, ich habe hier zu Hause erstmal am Schreibtisch gearbeitet. Also wir hatten nicht mal ein eigenes Büro, hatten wir eigentlich nie. Nee. Wir entweder sind halt dann beim Kunden oder in Coworking Spaces oder so, oder war einfach uns zu Hause gewesen.
Ja, ich meine, das ist ja auch genau, ich finde, man darf da am Anfang nicht zu fancy sein, ne, und sagen, ich brauche jetzt hier ein Büro und ich muss das alles haben und am besten noch irgendwie so einen fetten Schreibtisch und sonst was. Am Anfang wirklich kannst du von zu Hause arbeiten oder bei jemandem im Keller oder sonst was, wenn ihr zu mehreren Leuten seid.
Total. Und halt echt so, also einfach mal loslegen und nicht groß erst, ja, irgendwie, jetzt muss ich erstmal Visitenkarten drucken, weil ich auch mit vielen Freunden, Bekannten spreche, die auch überlegen, sich selbstständig zu machen, ey, was erstmal alles machen und planen und eigentlich prokrastinierst du halt nur und hast Angst davor, mal wirklich den ersten Kunden irgendwie anzusprechen und den ersten Auftrag klar zu machen und das ist ja letztendlich das Einzige, was zählt. Also ich kann auch so eine schöne Homepage haben und Visitenkarten und alles andere, wenn ich keinen Kunden habe.
Nee, das ist definitiv nicht. Ja, eben, also ich habe mich damit witzigerweise auch immer sehr aufgehangen.
Ja.
Also ich habe auch immer gesagt, ja, wobei ich habe es so relativ parallel gemacht. Also ich habe wirklich den ersten Kunden dann erstmal übernommen irgendwie. Mhm. Aber wo du es gerade schon so schön sagst, also wie kamst du denn dann zum ersten richtigen Kunden?
Genau, also tatsächlich lustig, also der erste war wirklich so der, den der eine mitgebracht hat, ja. Den haben wir auch heute noch, jetzt 3,5 Jahre später. Also das ist halt echt auch so ein wichtiges Learning, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, wenn man halt einmal einen Kunden hat. Natürlich nicht bei jedem Kunden, aber bei super vielen gibt es dann halt immer wieder Folgeaufträge und so weiter. Und das ist schon, ja, echt super wertvoll, wenn man natürlich einen guten Job macht. Aber nachdem war es dann erstmal ein bisschen mau. Also wir dachten dann auch, es wird leichter, wirklich Kunden zu akquirieren. Wir waren ja komplett neu auf dem Markt. Wir hatten zwar ein Netzwerk. Ich habe dann auch jede Woche irgendwie 3 Abende damit verbracht, hier in München und deutschlandweit auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen rumzuhängen. Und wusste damals auch genau, okay, da hängen eigentlich auch nur andere Leute rum, die gerade einen Job suchen, so, weil die wirklich was zu tun haben. Das habe ich schon in Berlin in den beiden Startups gemerkt. Die Gründer, die erfolgreich waren, die saßen halt abends im Büro und haben gearbeitet. Und die immer auf den ganzen Netzwerkveranstaltungen rumhängen, das waren oftmals, zumindest nicht pauschal gesagt, aber oftmals die, die halt einfach ja, selbst noch irgendwie in der Findungsphase waren. Und ja, da war ich dann auch viel unterwegs, habe mein ganzes Netzwerk irgendwie zum Mittagessen eingeladen und so. Und dann kam auch tatsächlich ziemlich schnell eine Anfrage, wo jemand meinte, ja, wir brauchen euch nächste Woche. Also das ist genau das, was wir suchen, wir brauchen euch nächste Woche. Das war auch ein größeres Unternehmen, das war ein mega vielversprechender Auftrag. Ja gut, aus nächster Woche wurde dann irgendwie übernächste Woche und nächster Monat und übernächsten Monat und so. Ihr kennt es wahrscheinlich. In der Zwischenzeit haben wir echt interessante Erfahrungen gehabt, wo wir dann halt echt so kurz davor waren. Bei dem einen, der hatte echt Interesse und meinte dann, ja, und bitte jetzt, wann können wir euch irgendwie haben? Wir gucken uns an, also nächsten Montag. Und dann siehst du, wie die Gesprächspartner so die Gesichtszüge entglitten sind. Und er so, ah, nächsten Montag. Ja, okay. Ja, also ich muss mal schauen. Ich melde mich nochmal bei euch. Er hat sich nie gemeldet. Seitdem haben wir dann immer nur gesagt, egal, ob wir gerade einen Job hatten oder nicht. Boah, ja, also im Moment ist echt voll. Wir müssen mal schauen, vielleicht so in 6 Wochen, also frühestens in 4 Wochen, wenn wir irgendwas freischaufeln können. Aber und auf einmal kam es viel besser an.
Absurd, oder?
Echt. Ja, total. Also es ist echt ein Witz. Ja. Und letztendlich, also Ende der Geschichte ist dann die Frau, mit der ich da im Januar schon direkt essen war, die meinte, wir brauchen euch nächste Woche. Mit denen haben wir dann tatsächlich einen Vertrag aufgestellt nach 4 Monaten. Und es war dann ein großes Projekt, was über 6 Monate ging. Und ja, uns schon mal ziemlich viel Geld in die Kassen gespielt hat und so. Und für uns echt ein ganz guter Start war. Das war dann eigentlich so der erste Kunde und danach dann auf einmal, ja klar, spricht sich halt so ein bisschen rum, wir hatten dann auch gut zu tun und auf einmal kommt es dann irgendwie so ein bisschen von alleine und wenn die Leute sehen, ah, du bist total ausgebucht, dann wollen sie dich erst recht haben, weil es ist dann doch irgendwie so ein bisschen bei der Partnersuche wahrscheinlich, ja genau, ja. Knappungseffekt.
Ja, genau.
Dann lief es eigentlich ganz gut soweit, ja.
Also heute macht ihr gar keine aktive Kundenakquise mehr oder?
Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte, heute machen wir wieder jeder sein eigenes Ding.
Ah.
Um jetzt so ein bisschen abzurunden, weil also auftragsmäßig lief es gut. Wir hatten da echt jede Menge Aufträge. Wir haben allerdings gemerkt, bei der Zusammenarbeit, dass einer von uns drei eher halt ja, Richtung Professur gehen will. Also er hat vorher schon da seinen Doktor gemacht, war mehr so ein bisschen der Theoretiker ist falscher Begriff, aber halt jemand, der gerne akademisch auch arbeitet und wollte dann halt danach habilitieren. Von daher war der wieder so ein bisschen mehr Richtung Hochschule und hat da weniger schon mit uns gemacht. Und bei uns anderen beiden haben wir einfach gemerkt, dass es ja, menschlich nicht so richtig passt. Wir verstehen uns zwar ganz gut, aber auch mehr Zusammenarbeit haben wir uns dann auch ein paar Mal gefetzt. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, also jetzt gemeinsam da eine Firma aufzubauen und Leute einzustellen und so, ist nicht so das, was wir sehen. Und ja, sind da, haben noch parallele Projekte auch bearbeitet, auch gemeinsam Coachings gegeben und so, Startups in München gecoacht. Das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, aber ansonsten genau, mittlerweile macht da wieder jeder sein eigenes Ding.
Und mit den Kunden, wie seid ihr da? Habt ihr das einfach aufgeteilt irgendwie, oder?
Genau, also das haben wir letztendlich so ein bisschen auch nach Akquise quasi, je nachdem, wer es damals schon akquiriert hat. Wir hatten damals auch so ein bisschen eine interne Verrechnung, der es halt akquiriert, der kriegt noch ein bisschen mehr als die anderen, weil er die ganze Kundenbetreuung macht und so weiter. Und so war das dann auch relativ easy wieder aufzusplitten, weil wir halt eigentlich die ganze Zeit in dieser Partnerschaftsgesellschaft quasi so ein Verbund von Freelancern waren. Ja, ich stelle mir auch immer so die Frage, würde ich es nochmal so machen? Ja, wäre es was anderes geworden, wenn man gleich irgendwie so all-in gegangen wäre und voll committed eine GmbH gegründet hätte und so? Und ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung, das erstmal so als Testballon zu starten und ja, wenn es gut funktioniert hätte, hätten wir GmbH direkt daraus gemacht.
Ja.
Und technisch hätten wir das auch locker hinbekommen, aber es muss halt auch irgendwie menschlich passen.
Ja, eben. Das ist der spannende Unterschied ist ja immer nur bei der GmbH, hast du halt einen Geschäftsführer, dessen Interessen halt vertreten werden. Also hast halt eine Richtung, die du gehst. Genau. Bei Partnern ist ja immer das Problem so ein bisschen, jeder rennt in irgendeine Richtung und die muss sie irgendwie wieder zusammenhalten.
Ja, das wird auch
Geschäftsführer schwierig.
Das ist auch ein Thema, weil wir, also diese Partnerschaftsgesellschaft, da hat im Prinzip jeder für jeden gehaftet. So. Und
ja, stimmt, ja.
Je nachdem, was dann der andere verbockt, ich meine, jetzt bei Beratung kann man nicht so viel falsch machen, würde ich mal sagen, aber trotzdem, ja, sitzt man halt in einem Boot da.
Und wie ist das heute mit der Akquise? Kannst du von den bestehenden Kontakten leben? Machst du noch aktiv was? Oder?
Also heute genau. Ich habe dann letztes Jahr ein bisschen umorientiert. Ich glaube letztes Jahr genau. Und dann mit 2 Agenturen angefangen zu arbeiten. Also hauptsächlich mit einer Agentur, die halt gerade so in dem ganzen Bereich agile Methoden, ja, Business Modeling, Design Thinking, Lean Startups, Scrum und so weiter. Die ganzen Buzzwords sind die halt mega gut vernetzt und haben eine ziemlich gute Auftragslage. Und hauptsächlich arbeite ich mit denen im Moment, ja. Also tatsächlich macht das mega viel Spaß und ich habe halt relativ wenig Aufwand. Die schicken mir immer Anfragen von Workshops, beziehungsweise wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, München und so weiter, die einen Workshop machen. Die schicken die kompletten Materialien dahin und ich muss quasi nur noch hinfahren, mache den Workshop, der einigermaßen standardisiert ist, also natürlich auch je nach Kunde dann ein bisschen individuell angepasst wird und es sind nochmal ganz individuelle Workshops, aber viele sind standardisiert und das ist von daher ziemlich cool aktuell.
Okay. Nun hast du ja auch während deiner Selbstständigkeit parallel wahrscheinlich dann irgendwie einen Blog gestartet, 52 Ways. Mhm. Kannst du da nochmal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
Ja, gerne. Also das war auch so am Anfang, als ich da gekündigt hatte und dann erstmal überlegt habe, was mache ich jetzt mit meinem Leben, mit dem Rest des Lebens. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, was sind jetzt so die Dinge, die mich wirklich leidenschaftlich antreiben? Also so das ganze Beratungsgeschäft und so weiter, das schon macht auch mega viel Spaß, klar. Mhm. Aber ich dachte, was sind so die Dinge, wenn du jetzt überhaupt kein Geld dafür bekommen würdest? Das ist immer so diese spannende Frage, was würde ich den ganzen Tag machen? Und da kam ich ja noch ziemlich schnell auf dieses Thema Ratgeber lesen, weil ich schon davor die 10 Jahre Unmengen an Ratgebern verschlungen habe und immer wenn ich einen fertig hatte, habe ich mir gleich den nächsten geholt zu allen möglichen Themen, ja, Finanzen, Selbstmanagement, Machtsamkeit, Meditation, Innovation, alles, was bei 3 nicht auf dem Baum war, habe ich irgendwie gelesen und dann kamen halt auch immer mehr Freunde auf mich zu und haben gefragt, ey, kannst du uns nicht irgendwie ein Buch zu dem Thema empfehlen oder erzähl doch mal kurz, was steht in dem Buch drin und fass es mal zusammen und so und dann irgendwann dachte ich, okay, wenn ich jetzt jedem was einzeln erzähle oder E-Mail schicke oder so, dann mache ich einfach mal einen Blog auf und stelle die ganzen Bücher mal online. Das heißt, am Anfang hatte ich da auch relativ viel Puffer von den ganzen Büchern, die ich schon gelesen habe. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt hast du jede Woche ein Buch vorgestellt. Willst du es jetzt durchziehen? Und dann habe ich es durchgezogen und bis heute quasi jede Woche dann ein Buch gelesen, manchmal auch gehört als Hörbuch. Boah. Und entsprechend auf dem Blog vorgestellt.
Mhm. Also hohe Ausgaben für Bücher im Jahr.
Jein, ja. Also am Anfang habe ich sie noch gekauft. Irgendwann habe ich dann angefangen, sie ein bisschen der Stadtbücherei auszuleihen. Und dann kamen dann nochmal die Verlage auf mich zu. Also ich bin noch auf einige Verlage zugegangen und habe gesagt, hier, schick mir mal das Buch, dann stelle ich es gerne auf meinem Blog vor. Und genau mittlerweile kaufe ich eigentlich kein Buch mehr. Also wirklich, nee. Also die meisten, die mich da interessieren.
Sehr unterstützend für die Autoren.
Genau, ja. Also entweder die Autoren schicken sie mir selbst oder die Verlage schicken sie mir halt. Und letztendlich wieder eine ganz gute Reichweite und Promotion. Und es gibt ja wenig, also es gibt viele Buchblogs, aber das sind halt oftmals so, ja, Romane, viele junge Damen, die halt so Buchblogs schreiben, aber jetzt wenig über Business-Ratgeber-Literatur.
Wenn du so einen Artikel schreibst über ein Buch, so ganz ehrlich, würdest du sagen, jemand, der den Artikel bei dir gelesen hat, müsste dann noch das Buch lesen?
Ja, bitte. Okay. Ja, bitte. Also das ist auch so ein bisschen, ihr kennt vielleicht Blinkist oder Get Abstract.
Ja, ja.
Und da war am Anfang auch immer die Frage, und ich habe mir auch selbst die Frage gestellt, wie unterscheide ich mich von den beiden Plattformen? Und ich war immer klar, mir ist das viel zu kurz gegriffen. Also du liest dann zwar da so eine Summary oder so ein Blink, wie es bei Blinkist heißt, und da ist aber halt nur der Inhalt zusammengefasst. Und was die meisten Ratgeber ja eigentlich auszeichnet, ist ja nicht unbedingt der Inhalt, den kann man locker auf 5 Seiten zusammenfassen bei fast allen Büchern, aber es sind die ganzen Stories, die drin sind, die Geschichten, die Erfahrungsberichte des Autors und so weiter. Und das fehlt halt total bei diesen Blinkist und Get Abstract Zusammenfassung. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich will da kein Ersatz für sein, ich will aber den Lesern die Chance geben, danach beurteilen zu können, ist es was für sie, passt es gerade, beantwortet es ihre Fragen, die sie gerade im Leben haben und sollten sie dementsprechend das Buch kaufen und lesen oder sagen sie, ob, ja, ganz nett, aber ist aktuell nichts für mich. Und nichtsdestotrotz geht es nicht nur darum, so eine Rezension zu verfassen, sondern ich habe auch immer so 3 spannende Denkanstöße. Also damit meine ich 3 konkrete Dinge, die du direkt am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag umsetzen kannst. Also ich schicke das immer sonntags rum und mir geht es darum, dass man wirklich eine Sache dann irgendwie direkt am Montag umsetzen kann, wenn man das möchte. Und ziehe da immer so 3 konkrete Tipps raus aus den Büchern.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, vielleicht kannst du das auch irgendwie nachvollziehen, bei so Business-Ratgebern oder bei diesen ganzen Live-Ratgebern, ja, das musst du machen, das musst du machen, dass die Leute in so einen Modus verfallen, wo sie diese Dinger lesen, aber sozusagen nicht ins Umsetzen kommen. Also die kompensieren das immer wieder mit einem neuen Buch, Genau. Und dann haben sie halt diese ganzen Bücher gelesen, aber letztlich haben sie halt nichts davon gemacht.
Ja, gebe ich dir zu 120% recht. Also das ist definitiv so, das war bei mir auch lange Zeit so. Und genau das predige ich auch immer wieder. Also ich würde niemandem empfehlen, wirklich niemandem irgendwie 52 Bücher im Jahr zu lesen. völlig absurd und ich werde es jetzt auch so ein bisschen reduzieren in Zukunft.
Schon eine Sucht oder so?
Ja, total. Also okay. Bei mir ist es echt so eine Sucht. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt auch irgendwie da kein Geld dafür ausgebe, sondern einfach da die Verlage anschreibe und die Bücher bei mir jetzt auch sich stapeln, die ich auch noch nicht gelesen habe und so. Hin und wieder verschenke ich mal wieder welche an meine Leser, um mal ein bisschen aufzuräumen. Aber klar, das ist definitiv eine Sucht und genau, also letztendlich ist das Wichtigste das Umsetzen und das versuche ich ja so ein bisschen in meinem eigenen Buch darzustellen, dass es halt ums Machen geht, ja, und am Ende so ein Bonuskapitel, was Machen, Machen, Machen heißt, weil genau das ist das Entscheidende, dass man nicht dann das Buch weglegt und direkt das nächste liest und sich dann einfach so wohlig warm irgendwie gut fühlt, sondern dass man in die Umsetzung kommt. Also ich habe auch viele meiner Leser, mit denen ich schon gesprochen habe, die sagen halt, ja, sie kommen eigentlich gar nicht zum Lesen so im Alltag, was sie dann machen, sie gehen in Urlaub, 3 Wochen, nehmen sich irgendwie 4 Bücher mit, lesen die am Stück durch, alle, und fahren dann wieder nach Hause und fühlen sich gut, aber setzen halt nichts aus den 4 Büchern um. Und ganz ehrlich, da kannst du auch irgendwie, wenn ihr mit Blümchen hören im Urlaub, da nimmst du vielleicht noch mehr mit, als
der liest. Das wäre bedenklich, wenn man da dann mehr mitnimmt für seinen
Ratgeber.
Ja, aber das ist so dieses, ne, das kennt man irgendwie, finde ich, Leute, die so, es gibt ja diese Blase, ohne das jetzt irgendwie deiner Leserschaft unterstellen zu wollen, aber es gibt ja diese Blase, die so die ganze Zeit auf Selbstoptimierung drauf ist, aber selber halt, also die handeln quasi mit diesem Wissen, aber setzen es in der Praxis zumindest gefühlt nicht so wirklich um.
Ja,
aber genau. Solange du da sozusagen immer den Anstoß gibst, und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, kommen solche Leute ins Umsetzen und schaffen es eigentlich nicht? Aber hast du ja so ein bisschen beantwortet.
Dass du da so ein bisschen, genau, vielleicht noch einen konkreten Tipp, also wirklich, was mir mega geholfen hat, und auch schon vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist halt nicht nur das Buch zu lesen, sondern sich parallel so eine Liste anzulegen. Also dass man wirklich die direkte To-Dos einfach beim Lesen schon rausschreibt, ob es aufs Handy ist oder analog, aber einfach, dann am Ende hat man vielleicht 30 To-Dos und dann pickt man sich einfach so die wichtigsten 2, 3 raus. Und selbst wenn man nur die 3 Dinge umsetzt, dann hat man wahrscheinlich schon mehr umgesetzt als 99% aller anderen Leser des gleichen
Buches. Wahrscheinlich.
Das stimmt wohl, ja. Ich habe aber auch so einen Haufen To-Do-Listen mittlerweile auf meinem Handy und ich glaube, ich habe davon, die sind wahrscheinlich teilweise 5 Jahre.
Ja, das ist das nächste Problem, wenn du dann deine
To-Do-Listen also, weiß nicht, was wir ja mal gesagt haben, ist zum Beispiel einfach immer so einen festen Zeitpunkt in der Woche oder so weiter raussuchen, wo man sich genau um sowas kümmert, so Umsetzung von neuen Akquisemitteln und so weiter. Vielleicht ist das immer noch eine gute Idee, sich da dann die Ziele hinzustecken und zu überlegen, ob man da arbeitet. Aber so im Alltag ist es immer echt schwierig, sowas wirklich mal einzubringen.
Ja, brutal. Deswegen, also für mich beginnt auch eigentlich die Umsetzung schon vor dem Lesen. Also ich sollte mir halt, bevor ich ein Buch lese, ganz genau überlegen, was für Fragen habe ich denn gerade eigentlich so ans Leben, welche Dinge beschäftigen mich, welche Themen und an welches Buch könnte da das Passende sein. Und viele nehmen halt dann irgendwie so das erstbeste Buch, was sie im Buchladen sehen oder bei Amazon oder was ihnen jemand empfiehlt, ohne sich erstmal mit dem Buch zu beschäftigen. Und dann lesen sie rein und merken schon so, oh, das passt eigentlich nicht so richtig, aber ich lese mal weiter und so ein Buch bricht man ja auch nicht ab und so und das hat ja auch Geld gekostet und alles. Aber wenn ich mir da vorher erstmal Zeit nehme, ein YouTube-Video irgendwie zu dem Buch anschaue, vielleicht mal auf meinen Blog schaue, vielleicht mal wirklich Get Abstract, eine Summary lese und so weiter, dann entscheide, okay, das ist das richtige Buch, ich glaube, das ist mega cool, das hilft mir, dann setzt man auch, glaube ich, eher was davon um, als wenn man einfach nur irgendein Buch liest, was bei, ganz ehrlich, zu jedem Thema, ob es jetzt Immobilien ist, ob es Selbstmanagement ist, ob es Netzwerken ist, ob es mehr Geld verdienen ist und so weiter, zu jedem Thema gibt es ja hunderte von Büchern und die spannende Frage ist ja erstmal, welches ist denn so das Richtige, und das wird man wahrscheinlich nie final entscheiden können, aber man kann es, glaube ich, ziemlich gut eingrenzen, wenn man sich da vorher mal schlau macht. Und meistens lese ich auch immer erstmal schon mal so das erste und das letzte Kapitel des Buches, um so ein bisschen rauszufinden, worum geht's und wie schreibt der Autor und so weiter. Das ist ja nicht wie bei Harry Potter, wo dann irgendwie Dumbledore stirbt. Und das will ich am Anfang noch nicht wissen.
Spoiler.
Ja, genau. Also von daher sollte man da ruhig mal so ein bisschen querlesen, bevor man dann das Buch Seite für Seite durchackert.
Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten, besten Erkenntnisse, die du aus diesen ganzen Büchern, die du nun gelesen hast, mitgenommen hast?
Boah, das ist eine gute Frage, ja. Also gerade so für Freelancer ist ja jetzt ein bisschen der
spannende der Kontext. Ja.
Also vielleicht eine konkrete Sache, die ich auch im Buch beschrieben habe. Es ist auch ein kleines Büchlein wirklich, was hat das hier, ich habe gerade hier liegen, 120 Seiten, aber ein kleines Buch von Monika Thoma, das heißt Konzentration aufs Wesentliche, ist auch so ein roter Aufkleber drauf für alle Freiberufler. Also ist perfekt für Freelancer gedacht. Und sie schreibt so irgendwie 7 einfache Wege zu mehr Zeit und kreativen Aufträgen. Sie schreibt da ganz cool aus, so ein bisschen Selbstmanagement, Positionierung und so weiter. Aber den spannendsten Denkanstoß aus dem Buch, den ich fand, war so ein I Love Money Sheet. Also wirklich so eine Excel-Tabelle, wo man sich täglich oder ich mache es jetzt wöchentlich mal anschaut, okay, wie ist es denn eigentlich meine finanzielle Situation im Moment? Also was sind so die Rechnungen, die schon bezahlt sind? Was sind die noch ausstehen? Was sind generell geplante Workshops jetzt bei mir in den nächsten Monaten? Wie viel Kohle kommt da ungefähr rein, mit welchem Umsatz kann ich ungefähr rechnen, wie viel Geld habe ich schon verdient diesen Monat und dieses Jahr und so. Und das finde ich ganz, ganz cool, weil das halt einfach wirklich so einen wöchentlichen Überblick gibt und dann auch immer ein ganz gutes Gefühl, beziehungsweise halt, man sieht, ah, okay, jetzt irgendwie der November, der sieht noch nicht so gut aus, da muss ich vielleicht nochmal schauen, dass ich da noch irgendwas reinkriege. Mhm. Also so ein nettes I Love Money Sheet, das finde ich ganz, eine ganz coole Geschichte. Was ich sonst viel auch gelesen habe und was ich auch jetzt ja, so als das Handel super wichtig finde, ist halt so zum Thema Netzwerken und gerade so zum Thema Mentoren und Masterminds und so. Also dass man halt letztendlich ja viel auf sich selbst gestellt ist. Ich sitze auch viel hier zu Hause und arbeite so alleine vor mich hin, mal auf meinem Coworking-Space und so, um ein bisschen unter Leute zu kommen. Aber gerade wenn man da halt so eine Mastermind-Gruppe hat, so Leute, zwei, drei Freunde, Bekannte, Kollegen, mit denen man sich halt irgendwie eng austauscht, regelmäßig was ein bisschen Challenge, gegenseitig Ziele setzt und die dann auch entsprechend nachhält. Das finde ich unheimlich wertvoll, dass man einfach, ja, trotz so des Freiberufler-Daseins immer wieder dann in Gruppen unterwegs ist und sich da gegenseitig weiterhilft. Und natürlich, klar, wenn man auch jemanden als Mentor gewinnen kann oder jemanden, mit dem man sich dann regelmäßig austauscht, der vielleicht in dem gleichen Bereich, wo man jetzt erst startet, da schon weiter ist, da ist es auch mega hilfreich. Mhm. Was habe ich noch so als Tipps? Also, was ich super wertvoll finde, das ist nicht jedermanns Sache, sind so diese ganzen schriftlichen Planer. Also im Moment versucht ja jeder irgendwie alles auf dem Smartphone und digital zu machen, aber es gibt ja auch so Passion Planner, heißt einer, der ziemlich bekannt ist, oder ein gutes Ziel, wo du halt einfach ja schriftlich so eine Art Journal hast, wo du deine Woche planst, deine wichtigsten Aufgaben pro Tag hinschreibst, wo du auch so ein bisschen Reflexionen hast. Wie war die Woche? Was war gut? Was war schlecht? Was willst du nächste Woche besser machen? Wofür bist du dankbar und so weiter? Und die haben mir in den letzten Jahren mega viel geholfen, einfach da so ein bisschen ja, Struktur reinzubringen und anhand von so einem vorgegebenen Format dann auch immer wieder meine Wochen zu planen und zu reflektieren. Weil, klar, wenn man sich nicht selbst organisiert irgendwie, dann macht es halt kein anderer für einen selbst. Und das fand ich persönlich ziemlich cool. Mhm.
Ja, ich finde diese ganzen Journals und was es da alles gibt, ich bin gar kein Handschriftmensch.
Okay,
aber ja. Wird bestimmt besser wegen der Hören, also dass das Hören besser darauf reagiert, wenn man selber schreibt, als wenn man einfach tippt, ne?
Ja, genau. Ich habe da auch in meinem Buch da so eine Studie rausgekramt, die ich gefunden habe, die ziemlich interessant war, wo es eben darum ging, dass man, genau, handschriftlich versus Computernotizen, also ja, so Studenten untersucht, die sich halt Notizen gemacht haben zur Vorlesung.
Ja.
Und es war gar nicht mal unbedingt diese Verbindung zwischen Hand und Hirn, sondern es war der Fakt, dass die Leute beim Laptop halt viel schneller schreiben konnten.
Ah, okay.
Einfach mit Wort für Wort alles mitgeschrieben haben, ohne groß zu reflektieren und nachzudenken. Und wenn du mit der Hand schreibst, dann denkst du ja schon mal darüber nach und versuchst so die wichtigsten Kernaussagen rauszufiltern und zusammenzufassen. Und schreibst nur die dann nieder und dadurch behältst du dir die Sachen halt besser. Also das war so ihre Argumentation, ich fand es ziemlich schlüssig und ganz spannend.
Wenn du so tippst, wie so ein, also wenn ältere Leute so wie so ein kreisender Adler oder sowas, der die ganze Zeit dann irgendwann die Taste sucht und mal so zuschlägt, dann ist das wahrscheinlich der gleiche Effekt.
Ja, genau, wahrscheinlich. Das stimmt. Genau, also es gibt noch etliche Tipps, glaube ich. Was für mich eigentlich so die Basis von allem ist, ist so dieses ganze Thema, dein Warum zu klären und so deine Ziele. Es gibt ja dieses berühmte Seneca-Zitat, wenn du den Hafen nicht kennst, in dem du segeln willst, dann ist kein Wind der richtige. Mhm. Und das habe ich jetzt auch bei der ganzen Ratgeberliteratur immer wieder gemerkt. Ja klar, wir können alle noch effizienter und effektiver werden und mehr Geld verdienen und mehr Zeit sparen und innovativer werden und was auch immer. Aber wenn wir jetzt mal nicht überlegt haben, wofür machen wir das eigentlich? Was ist so das, was uns antreibt? Was sind so die Ziele, die wir erreichen wollen in den nächsten Jahren? Ja, dann können wir alles vergessen. Ja. Wir keine Ratgeber lesen, brauchen wir nicht an uns selbst arbeiten. Weil was machen wir dann mit der gewonnenen Zeit? Noch mehr am Handy daddeln oder Netflix schauen? Was machen wir mit dem Geld? Irgendwie, weiß nicht.
Das Geld ist gerade in München immer ein Riesenproblem.
Das ja, das aus. Stimmt.
Nee, aber also witzigerweise die wichtigste Frage natürlich auch immer so, also welche Punkte will man wirklich umsetzen von den ganzen Business-Ratgebern? Also genau. Man möchte ja nicht der Business-Ratgeber werden, sondern man möchte ja einfach nur seine eigene Arbeit irgendwie so gestalten, dass es mehr Spaß macht und es effizienter läuft. Aber ich habe auch mir letztens überlegt, mal so einen Scrum Master zu machen oder so. Und ich auch so da, ja gut, aber also, dann habe ich halt einen Scrum Master, das wird halt nicht viel ändern.
Also allein der Titel Master ist halt schon geil, für so eine Zweitagesschulung und irgendwie ein Online-Titel.
Ja, schon. Ja.
Kein Master, also vielleicht sollte ich den auch noch machen nach meinem Bachelor, ja, wer weiß. Aber ja.
Also das, da habe ich viel lieber dann doch so ein paar Probleme im agilen Arbeiten mit dem Team oder so, als dass das dann komplett fehlerfrei läuft, aber alle haben keinen Bock mehr drauf. Das macht dann auch irgendwie auch keinen Spaß mehr.
Ja, ich glaube, die Rolle an sich hat schon ihre Daseinsberechtigung. So, wenn das ein Team, wenn du jemanden hast, der wirklich diese Scrum Master Rolle einnimmt und das mal wieder das Team zusammenbringt und challenges und
Ja.
so, dann ist das schon ganz cool. Aber ich persönlich hätte jetzt keinen Bock auf die Rolle auch. Ne?
Ja, fair, ja. Das ist auch mal wieder ein leitendes Problem. Ja. Kommen wir mal daraus, also kommen wir mal zu dem Punkt eben so, was war für dich die wichtigste Lektion während der Selbstständigkeit? Also muss das gar nicht wirklich aus so einem Business-Ratgeber sein, sondern
Ja,
auch ruhig aus deiner eigenen Erfahrung sein. Was war da der Punkt, den du immer noch weißt?
ja. einer oder mehrere, oder? Können,
Das kannst
kannst
du
du
dir
dir aussuchen.
mehrere im Prinzip, was so.
Ich überlege gerade, also was definitiv, ja, so ein super wichtiger Punkt, haben wir auch kurz drüber gesprochen, ist halt so die Wahl der Partner, ja, also die Wahl der Geschäftspartner, auch die Wahl der Kunden. Und da habe ich am Anfang halt viel zu rational gedacht und meinen Bauch komplett ausgeschaltet. Und dachte mir, ja, okay, der Kunde ist lukrativ oder jetzt halt mit den beiden Kollegen, das wird schon laufen und so. Und wenn das schon nach wenigen Wochen, was bei mir der Fall war, eigentlich so ein Bauchgefühl hat, was einem sagt, so, oh, denk mal drüber nach, geht es in die richtige Richtung? Und trotzdem denkt man dann rational, ja gut, aber jetzt kommt, es läuft gerade so gut an und du hast dich erst mal ein paar Mal selbstständig gemacht und hast gute Umsätze und so, jetzt mach einfach weiter und beißt mal die Zähne zusammen und alles. Und ja, aber letztendlich wird es halt oftmals nicht besser, sondern eher wieder schlechter. Und deswegen da viel mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, ist, glaube ich, mega wichtig. Ist leichter gesagt als getan, aber mittlerweile, jetzt irgendwie so nach 3 Jahren, bei mir klappt es immer besser, merke ich. Und ja, im Nachhinein werde ich da immer wieder bestätigt, auch wenn ich mal nicht auf meinen Bauch höre, dann werde ich meistens dafür abgestraft. Also da einfach mehr auf sich selbst zu hören, zu sagen, was ist jetzt so die richtige Entscheidung aus dem Bauch heraus, meistens stimmt es dann auch. Dann auf jeden Fall so Testballons zu starten. Also, das ist ja auch im Design Thinking so ein wichtiger Baustein, einfach mal loszulegen und mal einen Prototyp zu bauen und versuchen, möglichst schnell mal Dinge zu vertesten und halt nicht erst ein halbes Jahr irgendwie groß zu planen und eine Software zu programmieren und eine Website aufzusetzen und so weiter. Sondern also mal rausgehen, mit den Kunden sprechen, sagen, ey Leute, lasst mal kurz einen gemeinsamen Test machen, von mir aus auch irgendwie für wenig Geld, aber wir gucken mal, wie kommt das Angebot an. Man kann währenddessen das Ganze noch so ein bisschen schärfen. Uns dann irgendwann vielleicht standardisieren, ob es jetzt ein Workshop-Format ist oder daraus einen Online-Kurs machen oder was auch immer. Aber da sich nicht gleich zu verkünsteln, sondern erstmal kleine Testballons hochzulassen und zu schauen, wie kommen die überhaupt an. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, einfach, ja, machen, machen, machen. Also weniger planen, weniger lesen, weniger Zeit irgendwie verdatteln, sondern einfach mal ins Handeln kommen und daraus ergibt sich dann schon das meiste. Also das ist echt immer wieder spannend, was dann auf einmal ein Feedback kommt, wenn man einfach mal was lostritt. Ich habe zum Beispiel auch mal, wann war das, letztes Jahr im Sommer, genau, dann über meinen Blog halt mit vielen Lesern gesprochen, auch die interviewt, gesagt, wo drückt denn so der Schuh? Und viele haben gesagt, ja, ey, wir haben auch zu Hause irgendwie Bücherstapel, da sind noch 20 Bücher, die wir noch nicht gelesen haben, viele noch original verschweißt und wie kommen wir da irgendwie dazu, die zu lesen? Dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe jetzt nicht nur viel gelesen, sondern auch so viel mit Speedreading mich beschäftigt und wie kommt man ins Umsetzen und wie lese ich so ein Buch, wie mache ich mir gescheit Notizen, wie ziehe ich da die wichtigsten Dinge raus, und so Checklisten, wie man dann am Ende sich die wichtigsten Sachen behält und habe dann halt auch einfach mal gesagt, ja, hier, wer hat Lust, bevor ich jetzt irgendwie mich hinsetze und entwickle einen großen Online-Kurs und hole mir irgendwie einen Kameramann und jemanden, der das schneidet und so weiter, ich mache einfach mal einen Testballon und verkaufe mal den Kurs über eine Landingpage, ohne dass ich überhaupt irgendwas produziert habe bislang. Dann habe ich eine Seite aufgebaut, habe geguckt, wie viele Leute kaufen den Kurs. Dann haben die tatsächlich so 20 beim ersten Mal gekauft und ich hatte noch nichts produziert. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es jetzt irgendwie so als 14 Tage Live-Challenge. 14 Tage lang kriegt ihr jeden Tag so ein bisschen Input von mir, per E-Mail, per Video, per Sprachnachricht und so weiter. Und ich erkläre euch mal bei 14 Tagen, ihr nehmt euch ein Buch vor, das lesen wir jetzt gemeinsam in den 14 Tagen, beziehungsweise jeder sein eigenes, aber ich erkläre euch, wie ihr es am besten lest. Und ja, das haben wir dann gemacht, die 2 Wochen. Da hat super viel Feedback dann schon gesammelt. Dann danach dann nochmal gemacht, 2 Wochen, und dann daraus einen kleinen Online-Kurs produziert. Und das ist eigentlich auch so die Erkenntnis, die ich gerne an alle weitergeben will. einfach mal machen und Testballon und sich Feedback einsammeln und dann erst das Ganze standardisieren, weil viele wollen ja heute irgendwie von Anfang an alles automatisieren und standardisieren und passives Einkommen von Tag 1, aber das ist, glaube ich, halt nicht
dran. Der Reichtum an Tag 2.
Ja, genau.
Ansonsten
wieder also, da gibt's immer so ein schönes Prozedere, was ich witzigerweise mal wirklich immer gelernt habe, ist, sich um Probleme zu kümmern, wenn sie da sind. So, und vorher halt nicht. Also schon so ein bisschen vorausdenken, aber ja. So Probleme wie, keine Ahnung, man muss jetzt unbedingt einen Slack-Channel haben. Mal, es geht schon ziemlich lange anders und wenn du es dann wirklich brauchst, dann ist es auch wieder egal, dann ist es finanziell und vom Fachwissen her wieder wurscht, das einzusetzen.
Ja.
Also das dann umzusetzen, das schnell zu integrieren, das geht dann natürlich total easy. Ist immer faszinierend. Also ich sehe das immer in vielen Unternehmen, die machen dann da irgendwelche Tool-Aktionen da. Das heißt also, ja, also hier haben wir die 40 Tools, die wir nutzen. Und dann wendet das keiner irgendeins davon.
Ja, das stimmt.
Ja, schön.
Deckt sich das mit deinem ultimativen Tipp für Freelancer? Was du eben gesagt hast?
Der ultimative Tipp für Freelancer? nee, nicht, also es gibt so ein bisschen, aber was ich jetzt wirklich gemerkt habe, was halt einfach echt ultimativ ist, ist das Netzwerk. Da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also wirklich persönliche Kontakte. Ich habe eigentlich alle meine Aufträge, Projekte und so weiter über persönliche Kontakte bekommen. Weil das einfach, ja, meiner Meinung nach heute immer noch super entscheidend ist, auch wenn es irgendwie LinkedIn und Xing und alles gibt und so, aber persönliche Kontakte, mit denen man spricht, bringen einem viel, viel mehr. Und was ich da aber häufig erlebe, was meiner Meinung nach ein großer Fehler ist, ist halt gerade Freelancer dann versuchen, jedem, der sich auf irgendwie so eine Netzwerkveranstaltung zu treffen, ihr Projekt, ihre Dienstleistung, ihren Service zu verkaufen. Also die gehen dann da so am Abend im Kreis und sprechen jeden an und sagst, ey, brauchst du noch irgendwie einen Texter, brauchst du einen SEO? Experten, brauchst du jemanden, der dir deinen Online-Kurs macht? Nee, okay, gut, dann gehe ich weiter zum nächsten und quatschen so mit jedem und sind da so ein bisschen vergessen dabei, dass sie die Leute ja trotzdem gewinnen können und zwar so als Ambassadors, nenne ich das, also als Botschafter, die halt den Leuten von sich selbst erzählen, ihre Story erzählen. Vielleicht sind die dann keine direkten Kunden von ihnen selbst. Ich brauche aber auch keinen SEO-Experten oder jemanden, der mir irgendwie Texte schreibt, weil die schreibe ich selbst, aber vielleicht kenne ich jemanden, der einen guten Texter braucht und ich mache das nicht und dann könnte ich den oder diejenige weiterempfehlen. Und so dieses Denken, ja, man muss mal jedem direkt sein Produkt verkaufen, würde ich mal anstellen und lieber halt so Ambassador werden.
Stimmt.
Ist halt auch immer ein langer Lernprozess, das mal zu checken. Also es ist ja oft so, dass die Leute das irgendwie noch nicht so ganz verstehen, wie ein Netzwerk funktioniert. Also ich sehe das auch in meinem Umfeld oft, dass es noch nicht so ganz klar ist. Also Leute tun sich zum Beispiel auch schwer damit, mit einem Kunden oder so dann persönlich mal zu reden, Smalltalk oder so. Das ist immer faszinierend. Also die wollen dann das irgendwie auch gar nicht so. Ich fand übrigens auch eine sehr schöne Strategie, was ich gerade gesagt habe. Ich habe einen Kumpel, der ist Designer. Mit dem war ich letztens auf der Messe. Und der hat es einfach anders gemacht. Also der hat quasi erstmal, also er hat den Use Case für sein eigenes Produkt einfach selbst geschaffen, indem er zu dem Stand hingegangen ist, gesagt hat, so, ist das eure App hier? Dann haben die gesagt, ja, ist es, also Design wäre schon mal geil, oder? Das sieht total scheiße aus. Und dann
ist aber auch schon.
Die da immer erst mit offenem Mund.
Ein schmaler Grat, oder? Zu sagen, hier, ey, euer Design ist schlecht.
Fand ich auch so krass, wie ich dann echt dann eben so, was, wie bitte? Ist aber hingegangen, so, euer Design ist scheiße. Ihr braucht einen Designer.
Ja, vielleicht ein bisschen charmant, dann ist es
nicht. Das ist so ein bisschen dieses Whitehacker-Tum, oder? Also, dass du halt irgendwie die Websites reinhackst und dann sagst du, ey, Leute, eure Website wieder technisch überprüft werden.
Na, ich meine, letztlich ist das, was Anwälte auch manchmal machen, ne? Dass sie sagen, ich habe Rechtsverstöße auf deiner Seite festgestellt. Wenn du willst Honorar für mich, dann machen wir das. Das ist, ich meine, theoretisch wäre das ja was für Anwälte. Ich glaube, das dürfen die nicht aus, was weiß ich. Du kannst nicht einfach hingehen und den Leuten sowas schreiben, aber letztlich wäre das ja voll die gute Akquisestrategie, einfach überall Rechtsverstöße zu sagen, was das für Strafen mit sich zieht. Wenn das gemacht wird. Und dann zu sagen, hey, beauftrage mich, ich mache das für den Preis, machen wir das richtig.
Ja, es gibt ja schon diese ganzen
Klagen. Einfach dafür also, verklagen.
Ja, genau. So, genau. Ja, mäßig.
Ja, ja.
Ist definitiv ein Thema. Aber vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Ambassador-Denken. Und das ist das Thema Storytelling, also dass man halt den anderen Leuten, die man gewinnen will, auch einfach eine Geschichte erzählt. Weil viele kommen dann halt so mit ihren Zahlen, Daten, Fakten und ja, ich habe schon irgendwie x Kunden gehabt und die merkt sich kein Mensch, aber wenn du irgendwie eine coole Geschichte erzählst, das ist das, was die anderen Leute weitererzählen. Das war auch so ein Learning, was ich erst jetzt seit einem Jahr hatte, wirklich. Und da habe ich eine ganz coole Geschichte in einem der Bücher auch gelesen, irgendwie, wo halt ein Kaminbauer war. Und der baut letztendlich Kamine, ja, wie alle anderen Kaminbauer irgendwie in seiner Region auch. Aber der hat halt angefangen, sich zu überlegen, wie kann ich mich besser positionieren, was ist so mein USP, und jetzt schenkt er den Leuten, die bei ihm einen Kamin kaufen, einen Motorsägenkurs dazu, wo sie halt lernen können, dann sich ihr eigenes Brennholz zum Wald zu machen, ja. Und das ist halt irgendwie eine ganz coole Story, ich denke gerade für Männer eher, die halt dann sagen, ja geil, jetzt kann ich dann irgendwie in den Wald gehen und der Motorsäge schlage ich dann das Brennholz für meine Familie, so wie in Kanada. Das ist natürlich völliger Quatsch, das hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun, ja. Der Kamin ist am Ende mehr oder weniger schön, nicht mehr oder weniger schön. Aber es hat auch eine gute Geschichte, die alle weitererzählen. Und wenn man sowas irgendwie hat, so eine besondere Geschichte, das ist das, was die anderen Leute dann sich merken und auch wieder ihren Freunden erzählen. So, ja, das ist bei mir jetzt so, das ist der Typ, der da mehr als 500 Ratgeber gelesen, das ist natürlich verrückt. Jetzt war ja was war irgendwie auf Karriere.de im Handelsblatt, stand irgendwie auch so der Junge, der Mann, der mehr als 500 Ratgeber gelesen hat oder so.
Ja. Das ist so dein Storytelling ja schon.
genau, ja, so ein bisschen.
Ja. Ja, stimmt, sowas sich selber zu schaffen auch, was man immer so als Headline benutzen kann, ist, glaube ich, dann wirklich keine schlechte Idee. Aber dieses Netzwerkding haben wir sehr oft als Tipp, aber du hast es jetzt nochmal so abgewandelt zum Konkreteren. Das finde ich ganz gut, dass das einfach so einen praktischen Anteil hat einfach noch. Ne? Zu sagen, Netzwerk ausbauen ist natürlich sehr okay. Ja, gut, wäre ich drauf gekommen. Aber ja, ja. Auch zu sagen, dass man den Leuten nicht immer gleich alles verkaufen muss und sowas, finde ich sehr, kann ich nur zustimmen, ist dann auch viel nachhaltiger, wenn die Leute nicht das Gefühl haben, dass du hier die gleich irgendwie zur Unterschrift willst, ne?
Ja, total. Und ich glaube, am Anfang ist es mega schwer. War bei uns auch so, wenn dann, ja, hast du natürlich noch nicht das Vertrauen, dass da irgendwann auch wirklich Aufträge bei rumkommen. Und es dauert natürlich auch, du musst es vielen, vielen Leuten erzählen. Aber irgendwann, wenn du dich mal so ein bisschen im Markt etabliert hast, dann ist das eigentlich der beste Weg, weil ja, du spielst dich da schon von alleine rum und irgendwann kommen dann die Leute auf dich zu.
Ja. Ja, Dennis, vielen Dank, dass du hier warst und was zu deinem Buch und zu dir erzählt hast. Wo finden unsere Hörer denn dich und ja, vor allem dein Buch wahrscheinlich?
Ja, also erstmal super gerne. Ich habe schon in ein, zwei anderen Podcasts auch mal erzählt, gerne zum Joggen. Ich bin auch leidenschaftlicher Läufer.
Okay.
Tatsächlich haben sich da bei ein, zwei anderen Podcasts dann schon ein paar Leute gemeldet, mit denen ich auch hier in München mal joggen war. also ich tausche mich da immer super gerne auch persönlich aus. Ich stehe allerdings im Moment halt nicht mehr so auf den ganzen Lunchdates und abends dann irgendwie Netzwerken trinken und so weiter. Sondern einfach, wenn man ein bisschen gemeinsam an die frische Luft geht, sich bewegt, hat man gleich irgendwie eine ganz andere Basis der Kommunikation. Von daher gerne einfach melden über meine Homepage 52ways.de, mich anschreiben oder auf Facebook findet man auch 52ways. Und das Buch ja gerne bei Amazon bestellen. Also auch wenn man natürlich die kleinen lokalen Buchhändler unterstützen will, verstehe ich das völlig, tue ich eigentlich auch gerne. Aber leider jetzt mit dem Buch neu auf dem Markt, das ist halt Amazon, das sind die beste Plattform, wo die ganzen Buchhandlungen machen. Mittlerweile leider auch nichts anderes als bei Amazon, was da oben drin steht. Und dann bestellen sie sich das in ihren eigenen Laden. deswegen ja gerne 52 Wege zum Erfolg heißt das Buch da über Amazon bestellen.
Okay. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Da sind inzwischen, Lukas, weißt du es auswendig?
Nee, sind viele.
Sind doch also viele geworden.
Im mittleren vierstelligen Bereich.
Ja, also ihr könnt euch auf jeden Fall da mit anderen Freelancern austauschen. Wir organisieren Community-Meetups, wir verkünden da auch so Sachen zum Podcast manchmal. Und ja, wenn ihr uns kontaktieren wollt, gerne über Instagram oder Facebook. Die Links sind auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Servus.
Ciao.